Helmut, wir sind heute zu Gast in der Martin-Luther-Gemeinde in Ottawa zu einem ganz besonderen Anlass, denn hier haben wir einen Gast aus Deutschland, Frau Anne Verhulf. Sie ist eingeladen nach Ottawa, um in der Martin-Luther-Gemeinde aus ihrem Roman Lilli unter den Linden vorzulesen. Ich glaube, zunächst wollen wir mal schönen guten Tag sagen und ja, wir freuen uns, dass Sie bei uns
Abend.
Sind.
Ja, danke
guten
schön.
Abend. Und ich glaube, Helmut, du hast ja schon mal...
Ja, ich wollte vorweg noch sagen, also Frau Verhofer hat, wenn ich mich recht entsinne, den Frankfurter Buchpreis für Jugendliteratur gewonnen.
Nein, das Buch war nur nominiert, und zwar in der Sparte Preis der Jugendlichen, also der Jugendjury. Okay. Die Jugendlichen haben das vorgeschlagen. Nein, nein, das hat nicht gewonnen. Nein.
Wir freuen uns
trotzdem,
dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Eine Frage, die ich habe, hat sich sofort gestellt, als ich las, dass der Roman Lilli unter den Linden eigentlich auf einem Drehbuch basiert. Das Drehbuch kam zuerst. Und da hat sich für mich auf jeden Fall die Frage gestellt, welche Schwierigkeiten mit welchen Schwierigkeiten muss man da irgendwie fertig werden als Romanautorin, wenn man also nur hauptsächlich Handlungen hat als Vorlage und man muss dann das Gedankliche und das Emotionale dann hinzu erfinden, wenn man so sagen kann, ja? Ist das schwierig?
Nein, also in dem Fall war das überhaupt nicht schwierig. Es ist so, dass man beim Drehbuch arbeitet man nicht alleine daran. Da sind noch etliche, die mitreden. Das fängt beim Redakteur des Senders an, dann der Produzent, zum Schluss der Regisseur noch mit seinen Ideen. Das ist tatsächlich ein Gemeinschaftswerk, so ein Drehbuch. Und da muss man als Autor auch Abstriche machen, was seine eigenen Vorstellungen betrifft. Und das war bei mir besonders im ersten Teil des Films der Fall. Ich hatte damals meine erste Drehbuchfassung auch wie den späteren Roman geschrieben aus der Perspektive von Lilli, diesem 13-jährigen Mädchen, das im Jahr 1988 nach dem Tod seiner Mutter den Plan fasst, zu seiner ihm noch verbliebenen Familie zu ziehen, die nun eben in der DDR lebt. Und da diese Familie nicht raus kann aus Deutschland, also aus der DDR, muss Lilli rein in die DDR. Das ist also eine ganz simple Geschichte. Und ich hatte mir das noch so vorgestellt, dass das Ganze auch verbunden ist mit so einer Coming-of-Age-Geschichte, also Lilli, die auch um ihre Mutter trauert, die im Film sehr stark in die Zukunft blickt, diesen Plan hat. Aber was mir im Film ein bisschen fehlt, das war einfach ja auch technisch nicht so gut möglich in den 90 Minuten, diese ganze Schiene der Vergangenheitsbewältigung, auch was den Tod der Mutter betrifft. Also das Miteinander zu kombinieren, das war einfach sehr kompliziert für einen Fernsehfilm. Sodass ich dies zwar von Anfang an im Kopf hatte, das machen zu wollen, es im Film aber so nicht realisieren konnte. Ich habe verstanden, warum. Aber ich hatte es noch im Kopf, ich wollte es gerne machen. Und so hat die Romanversion für mich eigentlich nur diese Lücken gefüllt. Das war also sehr, sehr einfach für mich, an den Stellen, wo wir im Film Handlung und Bilder haben, das mit Gedanken zu füllen, die Lilli hat. Das war eigentlich ja von vornherein so im Kopf.
Darf ich kurz dazwischen fragen? Vergangenheitsbewältigung, das ist ja ein schweres Wort im gesamten Sprachbereich, vor allem in Deutschland natürlich, lange Geschichte dieser Begriff. Ist das auch sehr aktuell oder abgeklungen im Verhältnis zur DDR, zu den Erfahrungen der Menschen in der DDR?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das kommt erst noch. Ich habe eher das Gefühl, dass man eine Zeit lang tatsächlich, wie auch jetzt im Film, in die Zukunft leben musste, weil auf die Leute aus der DDR plötzlich ganz ungeahnte Probleme und Realitäten einstürzten. Und jetzt, so seit mehreren Jahren, also doch schon seit einiger Zeit, ist es wieder für einige Leute auch ein Schritt zurück, ein Schritt der Selbstvergewisserung. Was hatten wir da eigentlich? Haben wir da nicht auch was verloren? Wo können wir vielleicht noch etwas bewahren von dem, was uns auch ausmacht, was wir vielleicht auch zu leichtfertig aufgegeben haben? Also ich glaube, dass die Vergangenheit jetzt für die Leute aus Ostdeutschland wieder eine ganz große Rolle spielt.
Sie meinen doch, die Ostalgie hat also ihren Platz irgendwie, nicht?
Ja,
also
absolut.
Im Bewusstsein der Menschen, ja. Und auch die gewisse, ein bisschen Verklärung vielleicht der Zeit?
Ja, das ist die, natürlich dann die Gefahr, ne? Dass ja. dann so irgendwann dann die Gedanken kommen, früher war alles besser. Das würde die Sache natürlich zu weit führen. Aber was man als Ostalgie bezeichnet, finde ich nicht unbedingt nur negativ. Nostalgie ist ja auch nicht nur was Negatives. Mhm. Das gehört ja zum Menschen dazu. Mhm. Ich finde, man kann nur dann vorwärts schauen, wenn man weiß, was hinter einem ist. Ja, sonst fehlt ja was.
Erfahren Sie unterschiedliche Publikumsreaktionen bei Lesungen in der ehemaligen DDR und im Westen?
Es kann sein, ich bin mir nicht ganz sicher, es kann sein, dass manchmal im früheren Osten die Leute ein wenig misstrauischer kommen und schauen und denken, jetzt will uns wieder jemand was aus dem Westen über die DDR erzählen. Ja? Irgendwie hat man ja das Gefühl, dass die DDR-Geschichten sehr oft gerade von Westautoren geschrieben werden, was aber auch gar nicht verwunderlich ist, denn die sind fasziniert davon. Aber so, also ich habe da noch keinerlei negative Stimmen gehört bis jetzt. Sie sind dann hinterher immer alle ganz beruhigt und froh.
Ist der 20. Jahrestag für Schriftsteller und im Kulturleben ein wichtiges Datum, nach Ihrer Meinung?
Bestimmt insofern, als die Verlage jetzt im Herbst dieses Thema massiv ausbreiten, also in jeglichen Sparten, auch im Film, überall begegnet einem dieser 20. Jahrestag.
Ja, ich hatte noch eine Frage, die auch etwas in etwa mit also der DDR zu tun hat. Ich weiche vielleicht doch ein bisschen davon ab. Ich hätte doch gern noch ein bisschen mehr erfahren über die Erzählperspektive. Also Lilly ist, glaube ich, 13 Jahre alt, nicht? Als sie dann zu ihren Verwandten in Jena kommt. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, sich als Autorin sich in den Kopf eines 13-jährigen Mädchens zu versetzen, das dann in eine fremde Umgebung zieht. Wie, naja, ich meine, mit Fantasie kann man wahrscheinlich sehr viel machen, aber was braucht man außerdem?
Was braucht man außerdem? Also ich glaube, es kommt darauf an, zum Teil an welche Zeit seiner eigenen Kindheit man sich sehr gut erinnert. Also ich habe von Cornelia Funke mal den reizenden Satz gelesen, mein gefühltes Alter ist 10. Finde ich erzückend. Mein gefühltes Alter ist wahrscheinlich 13, 14. Denn das ist immer das Alter so meiner Erzählerinnen, der bisherigen Bücher zumindest und ja, des nächsten auch. Und das ist einfach ein Alter, an das ich mich sehr gut erinnere, weil man ist weder Kind noch Erwachsener, man steht dazwischen. Man schaut gerade auch auf historische Sachen, auf politische Sachen mit einer großen Naivität, die ich durchaus angemessen finde für solche Themen, um das eben zu erzählen. Das kann auch mal so eine gewisse Humorperspektive eröffnen, die mir immer sehr wichtig ist und die bei erwachsenen Erzählern in dem Fall vielleicht zu kurz kommt. Und andererseits ist man schon fast im Erwachsenenleben, es wird auch vieles von einem verlangt, man wird auch viel überfordert mit den Sachen. Also ich finde, es ist einfach ein reizvolles Erzählalter für jemanden, der über Geschichte schreibt.
Wie passt man sich an diese Jugend an, als jemand, der nun bisschen älter ist.
Ja, eigentlich gar nicht. Das kann man gar nicht. Denn man muss bei seiner Geschichte bleiben, man muss die Sprache für seine Geschichte finden. Und weniger, finde ich, an diejenigen denken, die es nachher lesen. Dafür habe ich auch meine wunderbare Lektorin. Meine erste Leserin ist immer meine Lektorin, die auch die Bücher schon im Entstehen begleitet und die mir an manchen Stellen sagt, hier hebst du jetzt ein bisschen zu sehr ab. Das muss noch ein bisschen an das sprachliche Niveau angepasst werden. Aber diese Fälle sind selten, denn wir sind beide der Meinung, dass man Jugendlichen auch was zumuten muss.
Zumal sich auch die Sprache der Jugendlichen ändert. Ne?
Ja, richtig, ja, richtig.
Also ich dachte vorhin also an das Problem, also ich habe gelesen, also dass Lilly im Grunde ein Wessi bleibt und sich nicht irgendwie, die Werte, sagen wir, der Menschen, der ihrer Familie da in der DDR irgendwie sie verinnerlicht. Aber trotzdem ein zweiter Punkt, den ich also noch an die vorherige Frage anschließen wollte. Also als 13-jähriges Mädchen ist man noch, sagen wir, relativ unerfahren und so. Und man kommt jetzt in ein ganz neues Gesellschaftssystem. Und da stellt sich die Frage, kann ein 13-jähriger ein 13-jähriges weibliches Wesen, das ist ganz egal, kann auch ein männliches Wesen sein, was würde so ein Mensch vielleicht ausblenden oder einfach nicht registrieren aufgrund des Erfahrungsschatzes, auf den man zurückgreifen kann? Und was würde aber gerade ein 13-jähriges Mädchen oder auch wiederum, also geschlechtsneutral, ja, was würde dieser Person auffallen? Was gerade in diese, wenn man also die gesellschaftlichen Unterschiede und Kontraste bedenkt, ja.
Ich kann mir vorstellen, was die Frage ist. Es ist so, ich war ja in dem Moment, da ich aus dem Westen selber komme, in der Position von Lilly. Ich wusste nicht viel darüber. Und ich musste das mit Lilly zusammen sozusagen auch entdecken. Von daher war es für mich als Westler natürlich viel einfacher, über die DDR zu schreiben, weil einem die originellen Sachen mehr auffallen als den Leuten, die das alles erlebt haben. Was die sogenannte selektive Wahrnehmung betrifft, hat natürlich, da haben Sie recht, so ein junges Mädchen noch nicht in dem Maße. Sie ist viel unvoreingenommener. Sie kann eigentlich viel objektiver manches betrachten, weil sie eben nicht schon ein vorgefasstes Urteil hat. Und das fand ich in dem Fall besonders wichtig, da ja auch oft die Leute aus der früheren DDR das Gefühl haben, es wird aus irgendeiner Warte auf sie draufgeschaut. Und ich wollte gerne dieses Kind aus einer völlig unbelasteten Warte auf die draufschauen lassen. Sie hat keine Vorurteile, sie hat ein paar Sachen gehört, aber sie ist völlig offen und sie sagen, sie bleibt ein Wessi. Das ist gar nicht ihre Absicht. Sie will durchaus ein Ossi werden, sie will das alles lernen. Das Buch handelt ja ein bisschen von ihren Schwierigkeiten damit und dass sie auch so, wie sie ist, gar nicht so unbedingt angenommen wird dann auch, ne? Das ist einfach auch so ein bisschen so dieses komplexe Verhältnis zwischen West- und Ostdeutschen, wo ich dachte, das kann man gerade anhand von so einem Kind gut erklären, dass da eigentlich auch Unterschiede gemacht werden, wo es gar keine gibt oder wo die Unterschiede, die gemacht werden, das Zusammenleben eher behindern.
Okay, also die Unerfahrenheit ist praktisch von Vorteil. Der Blick ist, wie Sie sagten, vielleicht etwas unverstellt. Ja, genau. Und man erfasst gewisse Dinge, die vielleicht ein Erwachsener, also weiß nicht. Ja.
Ich denke, bei Lilly ist es so, sie beobachtet genau, aber sie wertet nicht. Ich glaube, wahrscheinlich ist das der Grund, warum viele ostdeutsche Leser dieses Buch mochten. Sie fühlten sich nicht bewertet.
Also die Reaktion aus dem Osten war sehr positiv zu dem Buch.
Sehr positiv.
Das ist sehr erfreulich, schön.
Ja, ich glaube, wir müssen Ihnen mit Dankeschön sagen für das Interview, denn unsere Zeit ist abgelaufen. Ich war Helmut und dann auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
Waren das schon 15 Minuten? Ja.